Hallo und herzlich willkommen beim Europa-Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt bereits in der letzten Woche John Worth mitbekommen, ein großer Bahnfan, der ganz Europa bereist hat. Über 700 Strecken haben wir letztes Jahr, haben wir in der letzten Folge gemerkt, hat er bereist. Und heute wollen wir uns mal die Gleise konkret angucken und die Probleme vor Ort. Schön, dass du wieder da bist, lieber John.
Freue mich.
John, wir haben die heutige Folge so ein bisschen geframed, kaputte Gleise und keine Züge, die Infrastruktur und fehlender Personenverkehr. Wir wollen es mal heute so in mehreren Kategorien beleuchten. Du hast unfassbar viele Bahnfahrten durch Europa gemacht und da ist ja natürlich auf diesem Weg auch unfassbar viel passiert. Wir wollen einfach mal gucken, Gleise, die verfallen oder halt eben faktisch einfach fehlen, was sind typische Ursachen und woran erkennt man das vor Ort? Ist das dann immer nur ein kleiner Engpass oder ein systemisches Versagen?
Ja, also es gibt oder gab oft Gründe, warum dann diese Bahnlinien nicht mehr im Dienst sind. Einen hauptsächlichen Grund ist Krieg. Also viele Eisenbahnbrücken besonders wurden am Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört und nicht wieder aufgebaut. Also die Frage ist, dann könnte man solche Strecken dann wieder aufbauen. Ein zweites Grund ist, wenn man Grenzen ändert, also am Ende des Ersten Weltkrieges bei der Verfall von Österreich-Ungarn, da kamen dann neue Länder dann ins Leben und niemand wollte die Grenze dann überqueren, also die heutige Grenze Ungarn-Kroatien zum Beispiel, da gab es zahlreiche Bahnlinien bis 1920 und seitdem nicht mehr. Und dann gab es als drittes Grund, die Jahrzehnten so der 80er und 90er waren nicht sehr positive Jahrzehnten für die Eisenbahn in Europa insgesamt. Da auch innerhalb von Deutschland, innerhalb von Frankreich hat man viele Strecken stillgelegt, weil die Eisenbahn war nicht, oder damals sah es so aus, nicht rentabel genug und man hat viele Nebenbahnen damals geschlossen.
Da also, haben wir wieder den Punkt, dass es sich auch ökonomisch rechnen
muss. Ja, genau. Aber jetzt haben wir so die Wende gesehen in Deutschland, auf jeden Fall in Polen. Also die haben enorm viele nationale und ein paar auch internationale Eisenbahnlinien wiederhergestellt.
Haben Sie das vielleicht auch mit Fördermitteln der Europäischen Union?
Ja, klar. Aber man sieht auch in anderen Ländern in Europa, man tut genau das, immer noch tut genau das Gegenteil. Also Frankreich und Spanien, die schließen noch Strecken. Also das ist auf jeden Fall vom Tisch in Deutschland oder in Polen oder sogar in Tschechien. Also das sind die drei hauptsächlichen Gründe. Und natürlich kamen dann auch dann seit 1990 die politischen Änderungen. Es gab dann wieder Bedarf, man wollte mal wieder besonders in Richtung Osten fahren, die deutsch-polnische Grenze oder die tschechisch-österreichische Grenze. Da gab es dann neue Impulse, dann die Grenzen wieder zu eröffnen. Und es sind dann hauptsächlich dann in Zentral- und Osteuropa, wo man sah in letzter Zeit vielleicht die beste Erfolge bezüglich Wiederherstellung von Eisenbahnlinien. Aber ja, das ist so grob die Situation. Auf meiner Karte von allen internationalen Eisenbahnlinien in Europa, es gibt etwa 470 Grenzpunkte oder ehemalige Grenzlinien. Wow. Etwa 200 davon sind stillgelegt worden. Unter diesen stillgelegten Strecken gibt es nicht allzu viele, wo man gute Chancen hat auf eine Wiederbelebung der Strecke. Viele waren Nebenbahnen, Güterbahnen, aber ein paar Beispiele gibt es schon. Aber wir haben ja etwa über 250 aktive internationale Eisenbahnstrecken in Europa.
Wo du gerade Beispiele sagst, du hast uns im Vorgespräch mal ein paar Beispiele aufgeschrieben und auch mal mitgebracht, die du selbst persönlich bereist hast. Wir hätten da zum einen mal Freiburg-Colmar. Ja, was ist der Status zum Beispiel an diesem Grenzübergang?
Ja, also das ist die bekannteste so fehlende internationale Eisenbahnstrecke überhaupt. Besonders in Baden-Württemberg gibt es enorm viel politisches Druck, diese Strecke wiederherzustellen. Ja. Weil die hauptsächlichen Teile der Strecke existieren noch. Also Freiburg bis Breisach am Rhein, also auf der deutschen Seite, ist die Strecke noch in Dienst. Sogar für diese Breisgau-S-Bahn. Und auf der französischen Seite gibt es von Folgesheim, so auf der anderen Seite der Rhein, bis nach Colmar noch eine bestehende Güterbahn. Es ist die Brücke, was so problematisch ist, weil da ist die Rhein so sehr breit und die haben am Ende des Zweiten Weltkrieges die Eisenbahnbrücke zerstört und dann Anfang der 50er die heutige Straßenbrücke auf der alten Pfeile der damaligen Eisenbahnbrücke gebaut. Also die Straße ist heute, wo der Eisenbahnbrücke damals war. Dann gibt es natürlich die große Frage, könnte man dann irgendeine Lösung finden. Entweder man stelle wieder die Gleise auf die heutige Straßenbrücke und man baue eine neue Straßenbrücke, oder man behält die Straßenbrücke und man baue eine neue Eisenbahnbrücke. Aber auf einer Seite in Breisach gibt es den Weinberg und dann den Rhein ist da riesenbreit, weil es gibt auch ein Wasserkraftwerk. Also man muss irgendwie dieses Weinberg so umfahren. Oder
was sicherlich auch eine schöne Strecke ist.
Ja, aber irgendwie natürlich, also es ist geschützt und es gibt den Burg oben drauf und so eine sehr nette Ecke von Breisach. Oder man muss dann dieses riesen Wasserkraftwerk überbrücken, was auch natürlich sehr schwierig ist. Also, und leider sehe ich keine sehr gute Chancen für die Wiedereröffnung dieser Strecke, weil natürlich, obwohl es eine öffentliche Wille gibt, besonders auf der deutschen Seite, da kostet das eine so dreistellige Millionenzahl, so die Rede ist von so 200 bis 300 Millionen Euro für den Bau von dieser Brücke. Also das ist dann ziemlich teuer. Ja. Aber dann natürlich, das ist ein Projekt von einer regionalen Bedeutung. Das diene den Regionalverkehr. Also für den Regionalverkehr, also niemand in Berlin oder in Paris hat wirklich ein Interesse an einer neuen, faktisch an so einem eine regionale Verbindung. Und das ist dann ein hauptsächliches Problem. Viele von diesen Problemen sind so von mittlerer Größe. Das sind nicht eine Rede von ein paar Hunderttausende Euro, so ein paar Millionen Euro, sondern mehrere hunderte Millionen. Aber das sind nicht Projekte von einer nationalen Bedeutung. Aber das ist genau, also natürlich, es gibt so viele Leute, die pendeln, wohnen hauptsächlich auf der französischen Seite und arbeiten auf der deutschen Seite. Es wäre so nett, eine Eisenbahnverbindung für diese Leute wieder zu eröffnen. Aber leider, vielleicht in den 20, 30er Jahren kommen wir voran, aber ja, ich bin leider ziemlich pessimistisch, was Freiburg-Comar betrifft. Aber ja, das gehört zu dieser Kategorie Krieg und dann nicht Wiederherstellung der Linie nach dem Krieg.
Jetzt hast du gerade gesagt, es ist jetzt kein Projekt, was von nationaler Bedeutung wäre. Aber was müsste denn aus deiner Sicht passieren? Welche Entscheidungen müssten denn wo getroffen werden? Wären das, weil du einmal Baden-Württemberg auch angesprochen hast, könnte das die Landesregierung vor Ort und machen oder wäre das Projekt, was in Deutschland auf Bundesebene entschieden werden müsste?
Ja, oder sogar auf europäischer Ebene.
Oder europäischer, ja.
Weil die EU ist bereit, Strecken zu finanzieren, die eine europäische Bedeutung haben, besonders für Güterverkehr und für Fernverkehr. Also das bedeutet, eine sehr stark europäische Bedeutung gibt es auch da nicht so unbedingt. Und was dann so sehr schwierig ist, ist, wie hoch ist die politische Interesse in Baden-Württemberg oder in Grand Est, also die französische Region auf der französischen Seite? Nur mäßig, weil es gibt eine Riesenreihe von Eisenbahnprojekten und alles ist immer wichtiger als ein internationales Projekt. Und natürlich, was sehr schwierig ist, besonders auf der französischen Seite, ist, niemand in Frankreich wirklich ein Interesse an Züge außer Hochgeschwindigkeitszüge hat. Falls es Tschechien wäre auf der anderen Seite der Grenze, wäre das Problem längst gelöst, meiner Meinung nach. Und obwohl man hört von Politikern in Baden-Württemberg und Grand Est, also nur Grands Amis auf der anderen Seite.
das verstehe sogar ich noch mit meinem Schulfranzösisch.
Also das kommt leider nicht voran. Also sie gibt immer eine schöne Rede, aber kein sehr konkretes Projekt. Ich habe eine Einladung gekriegt zu einer Protestveranstaltung im April dieses Jahr in Vogelsheim. Es gibt Bürgerbewegungen, die sich engagieren, aber wir haben keinen Weg bisher gefunden, bis so ein Projekt da implementiert wird. Leider.
Mhm. Bleiben wir mal bei Frankreich. Du hast ja auch die Zugstrecke von Mont nach Valenciennes angeguckt. Und was zeigt denn dieser Fall über Prioritäten, auch gerade im Grenzraum? Weil du ja eben auch nochmal den Fokus gesagt hast, Frankreich hat ein Hochgeschwindigkeitsnetz, aber nicht wirklich.
Und hier, also das ist richtig einfach, Mons-Valenciennes, weil da fehlen nur 2 Kilometer Gleise und es gibt keine Brücke und keine riesigen Grenzfluss. Es ist deutlich einfacher als folgendes Freiburg-Colmar. Die haben die Strecke in der 80er stillgelegt. Es gibt eine Güterbahn auf der französischen Seite, eine elektrifizierte Personenverkehr auf der belgischen Seite. Und das Lustige daran ist, der EU-Eisenbahnagentur ist in Valenciennes. Und die Beamten, die da arbeiten, wenn die müssen dann nach Brüssel so treffen mit Entscheidungsträger der Europäischen Kommission, die können das nicht mit dem Zug machen, sondern müssen dann die Grenze überqueren, entweder mit einem Bus, der nicht sehr regelmäßig fährt, oder mit dem Auto und dann weiterhin auf der belgischen Seite mit dem Zug. Also das ist dann für mich ein interessantes Beispiel, weil es ist super einfach zu lösen. Alles ist da, was erforderlich ist. Man muss dann nur neuen Schienen verlegen und ein paar, so etwa 10 Kilometer elektrifizieren. Also da sind die Kosten entsprechend günstiger als die Situation an der Grenze Freiburg-Colmar. Und das ist dann ein Problem. Also manche Länder in Europa nehmen Regionalverkehr sehr ernst. Österreich zum Beispiel, Tschechien auch. Deutschland, muss ich auch sagen, ist bezüglich Regionalverkehr ziemlich gut. Oder falls es eine Strecke gibt, da verkehrt irgendwas. Leider die Situation in Frankreich, in Spanien ist deutlich schwieriger. Also da niemand hat so wirklich ein Interesse an Regionalverkehr. Und entlang der Grenze Belgien-Frankreich gibt es sogar nicht nur Mons-Valenciennes, sondern auch de Panne-Dunkerque und Dinan-Givet. Also dann, es gibt insgesamt 3 stillgelegte Strecken, wo man sieht das auf der Karte und sagt, hey, Moment mal, also da muss etwas getan werden. Aber leider auf der französischen Seite, Fokus ist auf Hochgeschwindigkeit und niemand hat so ein Interesse an solche Strecken, die wichtig sind, für die Leute, die da vor Ort wohnen. Weil was man da hat besonders, ist die auf der französischen Seite, es ist deutlich ärmer als auf der belgischen Seite. Also man hatte dann die Gelegenheit, dass Leute wohnen auf der französischen Seite und arbeiten auf der belgischen Seite der Grenze. Das tun schon einige, aber deutlich mehr machen das natürlich dann mit dem Auto als mit ÖPNV. Es gibt diesen Bus, und ist auch nicht sehr gut. Also das diene dann als Argument für die Wiederherstellung dort.
Aber wenn dieses Infrastrukturproblem nur durch politische Verantwortungsketten, würde ich mal sagen, entschieden werden kann. Wo genau müsste angesetzt werden? Könnte Brüssel nicht auch durch Fördermittel diese Strecke dann finanzieren, wenn die nationalen Regierungen sagen, das ist uns nicht so wichtig, sag ich mal, platt gesagt?
Ja, aber was ich gelernt habe durch dieses Arbeit ist, Brüssel sei im Bereich der Eisenbahnpolitik oder bisher nicht wirklich in der Lage, Druck auf die Mitgliedstaaten der EU auszuüben. Und das ist, was ich am Beginn, obwohl es klingt ein bisschen langweilig, von der EU sehen will. Ist so eine Art Bericht, jedes Jahr für jede Grenze. Wird es hier besser oder schlechter oder kommt man überhaupt nicht hier voran? So eine Art Ranking oder Traffic Light Rating, so ein bisschen Naming and Shaming. Also hier kommt es voran. Also dieses Jahr grünes Licht für Graz-Maribor, weil es gibt deutlich viele Züge dort, deutlich mehr als im Jahr zuvor. Und dann rotes Licht für Lille nach Brüssel, weil die haben dann die Anzahl an Zügen reduziert. Also ein bisschen, damit wir dann ein gesamtes Blick bekommen, was ist die Situation in den jeweiligen Grenzen. Und wenn ich mir die Schlussfolgerungen von meinem Cross-Border Rail in Brüssel Beamten der Europäischen Kommission vorgestellt habe, kam oft das Antwort, wir wussten nicht, dass es so schlimm war vor Ort. Hey, Moment mal, ihr braucht einen unabhängigen Campaigner, der das dann sagt. Okay, ich bin froh, dass ihr seht einen Vorteil an meiner Arbeit hier, aber ist irgendwie ein bisschen komisch, dass die Europäische Kommission die Situation vor Ort nicht verstanden hat. Ja, also das, und für mich wäre es nötig, falls man sieht, so ein Ort mit so viel Potenzial wie Mons-Valenciennes, wo die Kosten so gering sind, das zu lösen, dass das käme dann ein bisschen mehr Druck von Brüssel. Moment mal, ihr müsst euch rund um meinen Tisch hier sitzen. Wir stellen die Finanzen für euch zur Verfügung und dann kommen wir dann langsam voran.
Nun gibt es aber auch manchmal Strecken, das haben wir auch nochmal so in eine Kategorie unterteilt, da liegen die Gleise und da fährt auch der Güterverkehr,
ja.
Aber es fährt einfach kein Personenverkehr.
Ja.
Kannst du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, warum ist das häufig so und was wäre hier ein realistischer Trigger für eine Rückkehr zum Personenverkehr?
Ja, so ein Beispiel davon, oder fast, ist diese Strecke Hamont nach Weert, also Grenze Flandern in Belgien, in Richtung die Niederlande. Diese Strecke gehörte zu dem Eisernen Rhein, also damals eine Eisenbahnstrecke zwischen Hafen von Antwerpen in Richtung München-Gladbach in Deutschland, durch ein kleines Stück die Niederlande. Mhm. Ein anderer Teil der Strecke ist seit Jahrzehnten nicht mehr im Dienst. Also die haben die Strecke für den Güterverkehr gebaut. Aber seitdem die Bevölkerungssituation an beiden Seiten der Grenze ist anders geworden. Also Eindhoven ist nicht genau an der Strecke, aber ziemlich nah dran, ist eine sehr wichtige Stadt geworden im Süden der Niederlanden. Und Leute haben dann begonnen, auf der belgischen Seite der Grenze zu wohnen und in Eindhoven dann zu arbeiten. Also die Strecke dient nie so wirklich für Personenverkehr, aber könnte heute so eine Bedeutung dann bekommen. Und genau deswegen streiten die beiden Länder über die Zukunft dieser Linie. Belgien sagt, wir wollen Personenverkehr. Die Niederlande sagen, nein, wir wollen die Güterzüge nicht, ja, obwohl es keine Güterzüge gibt auf der belgischen Seite auf der Strecke. Und es gibt auch da ein anderes Problem. Belgien will das, aber die hauptsächlichen Investitionen sind auf der niederländischen Seite. Mhm. Nicht sehr teuer und man muss 7 Kilometer Schienen elektrifizieren und ein neues Gleis im Bahnhof von Weert dann bauen. Aber nicht mehr. Aber 80-90% der Finanzen sind auf der so anderen Seite. Also da gibt es auch vielleicht eine Lösung. Nur ein Land in Europa ist bereit, Infrastruktur auf der anderen Seite der Grenze zu finanzieren. Dieses Land ist der Schweiz.
Mm. Ja,
die haben Eisenbahninfrastruktur in Frankreich und in Italien mitfinanziert. Weil die sagen, es ist wichtig für uns, dass Züge nach einer ordentlichen Art und Weise die Grenze überqueren könnten. Also, und dann, man hat andere Beispiele, wo die Niederlande brauchen das auf der anderen Seite. Also die meckern in Den Haag, dass die Strecke Amsterdam nach Berlin sei so langsam auf dem Abschnitt durch Niedersachsen. Und für Deutschland ist die Strecke nur von einer regionalen Bedeutung. Ja? Für die niederländische Regierung ist die Strecke sehr wichtig. Also seid ihr dann bereit, etwas in Deutschland zu finanzieren?
Ja.
Und vielleicht dann für Harm und Wehr sind die Belgier dann bereit, etwas in die Niederlande zu finanzieren? Also wenn sowas nicht zustande kommt, dann könnte die EU dann einsteigen und sagen, okay, wir sind bereit, die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stehen. Und in ein paar anderen Orten haben wir bestehenden Strecken, auch sogar für den Personenverkehr, aber es verkehren nicht so viele Züge. Es gibt eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Frankreich und Spanien, zwischen Perpignan und Figueras, also in Richtung Barcelona. Die haben dann einen riesen Tunnel durch den Pyrenäen gebaut, auch mit EU-Geld. Aber es verkehren nur 4 Züge am Tag in jede Richtung, in den Sommermonaten 5 oder 6, aber auch nicht hervorragend. Und wir haben diese tolle Infrastruktur, aber es verkehrt faktisch keine Züge. Weil die Eisenbahnfirmen auf beiden Seiten der Grenze haben nicht genug passende Züge für den internationalen Verkehr. Und da gäbe es auch aus meiner Sicht eine andere mögliche Lösung für die EU. Sei dann die EU bereit, das Unterschied zwischen einem Zug, das nur mit den Systemen in einem Land kompatibel ist, ein Zug für den internationalen Verkehr ist ein bisschen teurer, braucht anderen Stromsystemen oder anderen Signalisierungssystemen, könnte die EU dann die Beschaffung von internationalen Zügen irgendwie auch zum Teil finanzieren oder zumindest den zusätzlichen Kosten dann finanzieren. Das hat die EU bisher nicht getan. Die EU hat sich hauptsächlich um den Schienen und die Strecken konzentriert, nicht um die Züge selber. Ja, also da gibt es auch einen Weg, das ein bisschen auf Brüsseler Ebene zu ändern.
Mhm. Wir sprechen mal gleich noch über die europäische Kompatibilität. Du hast uns noch ein Beispiel im Vorfeld genannt, das würde ich auch noch gerne ansprechen. Vielleicht hilfst du mir auch da mit der Aussprache.
Thomas.
Genau. Und da wollte ich dich mal fragen, was zeigt dieser Fall über Peripherie, Nachfrage, aber auch politische Aufmerksamkeit?
Ich denke, ich habe irgendwie mit meiner Arbeit Turmantas berühmt gemacht. Das ist im letzten Dorf im Nordosten von Litauen mit dem kompletten 209 Einwohner, die da im kleinen Dorf wohnen. Und die haben 5 Züge am Tag aus Vilnius. Mhm. Nette Zug, alles in Ordnung. 20 Kilometer weiter auf der lettischen Seite der Grenze ist Daugavpils, die zweitgrößte Stadt Lettlands mit komplett 80.000 Einwohnern. So eine richtige Stadt.
Ja.
Und es gibt eine Strecke und den Zug hat die Zulassung für die Strecke, aber den Zug fährt nicht die restlichen 20 Kilometer zwischen Turmantas und Daugavpils. Warum? Weil die beiden Seiten streiten über Subventionen für den Diesel für den Zug. Die Strecke ist nicht elektrifiziert.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich froh bin, wenn ich so ein Beispiel dann entdecke, weil es sei super einfach zu lösen. Man muss eigentlich irgendeine Lösung finden, damit dann irgendjemand subventioniert das ist Diesel für diesen Zug. Oder ich bin so enttäuscht, dass niemand das seit 2017, wenn ich mich nicht irre, gibt es dieses Problem. Und ich war da auf meinem Fahrrad auf einer Schotterpiste, um die Grenze zu überqueren, bin ich selber dann von einem Bus überholt. Dieser Bus auf der Schotterpiste erreichte dem letzten Dorf auf der lettischen Seite der Grenze. Leute sind ausgestiegen und sind über die Grenze zu Fuß gegangen, um den Zug auf der anderen Seite zu nehmen. Was ist das hier für eine Ehre? Ja. Also, es gibt Bedarf, dem Zug ist da, dem Zug steht da, dem Personal sitzt in dem Zug und das Ding verkehrt nicht. Ja, also, es ist so einfach zu lösen. Und es gibt natürlich auch andere Schwierigkeiten. Warum ist Daugavpils für Lettland nicht wichtig? Weil es ein hauptsächlich russisch sprechender Staat ist, ja? Nicht ein lettisch sprechender Staat. Also das führt auch zu Schwierigkeiten. Und was man auch sieht, ist, auch wenn Länder geopolitisch gut miteinander kooperieren, was Lettland und Litauen natürlich tun, das bedeutet nicht, dass die verkehrspolitisch überhaupt nicht auf eine Linie sind. Und man sieht diese Situation an vielen Grenzen, wo die einfache Lösung, man hat dann keinen politischen Druck, dann die wirklich zu lösen. Aber ein gutes Beispiel aus einer anderen Grenze in den baltischen Staaten. Man hatte die gleiche Situation an der Grenze Estland-Lettland durch den kleinen Stadt Valga an der Grenze. Super nette Kleinstadt. Kann er einen Besuch wirklich empfehlen. Die Grenze so verläuft so durch die Stadtmitte und eine Seite ist in Lettland und die andere Seite in Tallinn. Und ich habe viel Zeit in Valga verbracht, weil die Fahrpläne funktionierten nicht, als man da durchfahren wollte. Man musste, es war Pflicht, 3 Stunden in Valga zu verbringen. Man musste da warten auf den nächsten Zug. Und die haben das inzwischen hingekriegt. Es gibt seit Januar dieses Jahr eine direkte Verbindung, nur einmal am Tag, aber es werden in den nächsten Jahren mehr dazu kommen, eine Direktverbindung zwischen Tallinn und Riga. Also man sieht dann mit einfachen Maßnahmen, wie man dann für Leute in solchen Orten dann eine ordentliche Bahnverbindung anbieten kann. Also eine ähnliche Lösung wäre möglich auch dann für Daugavpils Turmantas.
Ich habe noch eine Frage an dich zu dieser internationalen Kompatibilität. Ich bin noch nicht in Europa so viel Zug gefahren wie du, aber das habe ich wahrscheinlich mit vielen Europäerinnen und Europäern gemeinsam. So viel wie du ist sicherlich noch keiner gefahren. Ich bin aber tatsächlich mal mit dem ICE von Berlin nach Paris gefahren. Ja. Da muss man einmal in Karlsruhe umsteigen. Man kann von Berlin nach Karlsruhe fahren und dann steigt man um. Man kann mit dem ICE direkt nach Paris, aber man kann auch von Paris, sage ich mal, mit dem TGV aus nach Frankfurt zum Beispiel fahren. Das heißt, hier haben wir eine Kompatibilität eigentlich. Dieses Schienennetz ist gleich. Haben wir in etwa das Gleiche auch bei den Regionalzügen? Können die rüber? Ich frage mal blöd, ist da die Schienenbreite das Gleiche? Oder müsste man da wirklich einen europäischen Standard setzen, dass man auch mal wirklich mit dem Zug länger fahren kann, wenn es ein Regio ist?
Ja, nein. Also, es gibt diverse Schwierigkeiten, aber fast alle diese Schwierigkeiten lassen sich überwinden mit ein bisschen Geld und ein bisschen Wille. Es gibt im Ganzen so Zentral- und Westeuropa eine Spurbreite. Nur in Spanien und Portugal und in Irland, obwohl das ist nicht mit allen anderen verbunden, also lassen wir das so Seite. Und in, dann in den ex-sowjetischen Staaten und in Finnland gibt es auch dann eine andere Spurbreite. Also Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraine, Moldawien gibt es eine andere Spurbreite. Also faktisch zentral, den iberischen Halbinsel und Ost. Ja, so grob. Es gibt, und ein größeres Problem sind, es gibt über 20 Signalisierungssysteme in Europa und 4 Stromsysteme für elektrisch betriebene Züge. Wir werden aus meiner Sicht nie eine einheitliche Stromversorgungssystem haben. Wir werden mit diesen 4 Systemen leben können. Aber es gibt zurzeit auf dem Markt Lokomotiven, die mit alle 4 Stromsystemen kompatibel sind. Die Signalisierungssysteme sind von einer größeren Bedeutung, also weil jedes Signalisierungssystem braucht Geräte an Bord, das bedeutet Gewicht und das kostet. Also da hat die EU ein vereinigtes europäisches Zugsignalisierungs- und Sicherheitssystem mit dem Namen ETCS etabliert. Und das kommt dann schrittweise hinzu. Also zum Beispiel dieses Jahr hat Belgien sein Projekt schon fertig. Dem kompletten belgischen Netz ist mit dem europäischen Zugsicherungssystem schon ausgerüstet. Nur 3% der Strecken in Frankreich sind mit diesem System ausgerüstet. In Deutschland ist es vielleicht 6-7%. Auch sehr, sehr gering. So, die Mitgliedstaaten sind, die meisten sind sehr langsam, wenn es kommt zu der Installation von ETCS. Weil man muss nicht nur die Strecken ausrüsten, sondern auch die Züge. Und da gibt es dann erhebliche Kosten. Was wir in letzter Zeit gesehen haben, sind dann Züge sowie Lokomotiven, egal ob Fernzüge oder Regionalbahnen oder Güterzüge. Die Züge, die dann mit diversen Systemen kompatibel sind, es gibt die schon. Ja, Regionalbahnen, die mit 3 Stromsystemen kompatibel sind, die verkehren an der deutsch-niederländischen Grenze zwischen Arnhem und Emmerich. Ja. Die gibt es schon. Aber die Eisenbahnfirmen müssen die dann kaufen. Und natürlich ist dann ein finanzielles Problem, falls ein Zug für nur einem Land günstiger ist als ein Zug, der dann mit allen Systemen kompatibel ist, den die Eisenbahnfirmen kaufen dann den eher günstigeren Zug, was ich dann auch natürlich verstehen kann. Und meine Lösung in solchen Fällen ist, okay, was ist die einfachste Lösung? Man fahre bis zum Grenzbahnhof mit einem Zug und man fahre dann auf der anderen Seite mit dem anderen. Aber das bedeutet, dass man muss dann den Grenzbahnhof erreichen. Und es gibt viele Orte in Europa, wo es fehlt, dieses kleine Abschnitt an der Grenze. Frankreich, Italien. Man fahre mit Regionalbahnen auf der französischen Seite bis Modane und auf der italienischen Seite nur ab Bardonecchia. Und es gibt einen riesen Berg dazwischen, also keine Straße. Und die Regionalbahnen verkehren dann nicht durch den Tunnel. Also es lässt sich einfach lösen, weil die italienischen Züge haben die Zulassung bis Modane. Also die müssen dann um eine Station verlängert werden. Problem gelöst. Und ist nicht ideal, man muss dann an der Grenze umsteigen. Aber es ist gut genug oder wäre gut genug.
Lieber John, du hast uns heute unfassbar tolle Beispiele mitgebracht, die du selbst erlebt hast an den Grenzübergängen und auch Kompatibilitätsprobleme zum Schluss nochmal sehr gut dargestellt. Ich bedanke mich für deine Zeit und wir sehen uns in der nächsten und wir hören uns in der nächsten Folge vor allen Dingen wieder, wenn es darum geht, die besonders frustrierenden Fälle mal zu beleuchten, Züge und Gleise, die es gibt, aber Fahrpläne und Anschlüsse fehlen, sodass niemand wirklich sinnvoll reisen kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freut euch auf unsere nächste Folge und dir, John, nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Danke.